Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Anke.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Du sitzt am Waldrand, lass mich raten.
Du bist so gut. Mein Gott, bist du gut. Ja, ich sitze am Waldrand und du sitzt in Düsseldorf.
Ich sitze in Düsseldorf und gucke wieder auf meine Eichen. Genau, ich war unterwegs, bin gestern wiedergekommen. Auf die amerikanischen Eichen. Ich werde mich noch etwas genauer über diese Art informieren, damit ich das vielleicht noch etwas expliziter sagen kann. Ich weiß nur, dass ich jetzt im Herbst viel zu tun habe, weil die unglaublich viel abwerfen und ja. Wir drei davon im Garten haben. Also es ist viel, 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 was darunter kommt.
Ja, genau. Laubrechen.
Ja, Laubrechen, Eich, aber die musst du wirklich einzeln einsammeln, weil die sich ja sofort in den Boden legen und du das dann mit dem Rechen gar nicht mehr zusammenbekommst. Das heißt wirklich Eiche für Eiche aufheben.
Um Himmels Willen. Ja, mir fallen zwei Sachen ein. A, Kinderarbeit.
Ich habe ja nur zwei in der Betreuung.
Naja, aber das sind schon mal vier Hände mehr. Und Kinder finden das wahrscheinlich toll, Eicheln sammeln. Was ein bisschen schneller gehen wird wahrscheinlich, kann man sich nicht irgendwo irgendwelche Schweine leihen?
Wildschweine, genau. Die Kinder, Das ist so schön, die sammeln natürlich total gerne Eicheln auf. Und ich habe Tricks, wie ich arbeite. Und zwar habe ich durch Abflussrohre, die man ja im Baumarkt kaufen kann, diese Plastikrohre, habe ich so eine Eichelkugelbahn gebaut im Garten.
Ah ja.
Den Zaun entlang. Mit vorne einem kleinen Trichter. Und die Kinder füllen, und dann hinten habe ich einen Korb stehen und vorne kommen die Eicheln rein. Das finden die super. Ich muss nur aufpassen, weil irgendwann gehen die halt an den Korb und schütten den wieder aus. Ich muss schnell genug den Korb immer austauschen, aber sie lieben es. Oder auf die Rutsche klettern und dann die Eicheln runter kullern lassen und unten wartet wieder der Korb.
Auch der Korb, also doch Kinderarbeit. Okay.
Ja, doch, ist Kinderarbeit, versteckte Kinderarbeit. Was aber mit den, also mit diesem ganzen Aufsammeln, also auch diesen Kreislauf der Natur, das zu sehen, wie die runterfallen, wie sie sich dann in die Erde begeben, dann kommt das Laub darüber, was ja dann die Eicheln schützt, damit die auskeimen können und austreiben können. Es fasziniert mich schon jedes Jahr diesen Kreislauf zu sehen. Und im Frühjahr habe ich dann immer die Arbeit, die bereits gekeimten Eicheln rauszuholen. Da muss man dann schon richtig mit so einem kleinen Werkzeug ran, weil sonst hat man hier ganz schnell einen amerikanischen Eichenwald. Genau, aber
wobei,
das ist ja gar nicht
mir auch
unser
schön
Ziel.
Vor.
Ja, sicher, aber dann hätten wir keinen Garten mehr, also die wir hier
einen
haben.
Einen Waldgarten. Dann könntest du eine Tagespflege eröffnen, eine Waldtagespflege im eigenen Garten. Also mir wird da schon was einfallen dazu.
Ich glaube auch. Was sicherlich auch sehr, sehr schön wäre. Also so, weil die sind ja noch so klein, die Kinder. Und deswegen ist der Wald als solches wahrscheinlich zu groß für die, weil die sich da ja noch gar nicht so gut bewegen können. Aber das wäre hier sehr übersichtlich und das könnte man da machen. Aber das ist ja nicht das, was ich die nächsten Jahre machen möchte. Insofern verfolge ich das jetzt gar nicht weiter.
Nee, da hast du die nächsten Jahre auch keine Zeit für, weil da haben wir ja ganz andere Sachen geplant.
Richtig.
Und die brauchen unsere ganze Aufmerksamkeit, also nicht ganze, aber die brauchen schon viel Aufmerksamkeit von uns. Wir haben festgestellt, da haben wir uns noch gar nicht so gut gekannt, dass wir beide sehr, sehr früh aufstehen. Ja. Und wir haben uns überlegt, wir könnten doch mal erzählen, wann wir aufstehen. Das ist schon früh. Und zwar stehen wir um 5 Uhr auf. Manchmal sogar kurz vor 5 Uhr. Und ich kenne nur einen Menschen, der regelmäßig um 4 Uhr aufsteht. Abgesehen von mein Vater, sein erster Beruf war Bäcker. Da wurde ja noch so richtig handwerklich gebacken. der ist zum Teil morgens um 2 aufgestanden, weil da praktisch um 7 Uhr morgens oder noch früher, ich glaube um 6 musste da Brot und alles Mögliche fertig gebacken sein. Das ist natürlich auch, das bringt dir, da hast du einen ganz anderen Lebensrhythmus.
Dann hast du das also auch schon familiär mitbekommen. Also du kriegst es ja
nicht
schon.
Nicht wirklich, nicht wirklich. Ne, ich stehe noch nicht so, also ich glaube nicht. Also bei mir kann ich feststellen, das ist eine Altersfrage. Ich sage immer, ich habe mein ganzes Leben lang schon jeden Sonnenaufgang gesehen. Viele Jahre lang bin ich heimgegangen, als die Sonne aufgegangen ist und habe wahnsinnig lang geschlafen und war nachts halt unterwegs. Ich habe nachts gelernt, ich habe nachts gearbeitet und war dann immer bis um 10, 11 im Bett. Dann gab es Menschen, die haben mich um 11 Uhr morgens angerufen, ganz vorsichtig gefragt, von wegen, bist du schon wach? Also das war eine ganz andere Lebensphase. Seit einigen Jahren stehe ich jetzt sehr, sehr, sehr früh auf. Das begann eigentlich damit, dass ich durch Deutschland gefahren bin und Seminare gemacht habe und oft, ich fahre mit dem Auto zu den verschiedenen Kitas. Da muss ich einfach oft um 8 Uhr schon sein. Und wenn ich dann aber eine Anfahrt habe von mehreren 100 Kilometern, fahre ich halt ganz früh los. Und so hat sich das so eingespielt, dass ich früh aufstehe. Und dann habe ich Gefallen dran gefunden, auch früh aufzustehen, wenn ich nicht irgendwo hinfahren muss. Mittlerweile übernachte ich auch mal. Es kommt auf die Witterung einfach an. Also wenn Schneesturm im Winter gemeldet ist, fahre ich nicht morgens 400 Kilometer. Aber im Sommer, wenn ich irgendwo um 8:30 oder um 8:30 sein muss, da fahre ich schon auch mehrere 100 Kilometer morgens. Einfach, weil ich gern Auto fahre und mir das Aufstehen eben nichts mehr ausmacht.
Und was für einen Gefallen hast du daran gefunden?
Ich habe den Gefallen daran gefunden, dass ich, es ist so eine, für mich so eine wahnsinnig produktive Zeit morgens um 5. Also ich brauche nicht sehr lang, um wach zu werden. Und wenn ich dann wirklich schon um 5 am Schreibtisch sitze, dann habe ich um 7, spätestens um 8 in den 3 Stunden alles weggearbeitet, wofür ich, wenn ich später aufstehe, stundenlang brauche. Und dann ist es morgens schon erledigt, sage ich jetzt mal. Und ich kann mich dem ganz normalen Tagesgeschäft ganz anders widmen. Und es macht mir so ein unglaublich gutes Gefühl. Und ich bin morgens einfach, ich bin so viel, viel wacher als am Abend. Und das hat sich eben aber verändert. Wie ist denn das bei dir?
Ich kann das genau so bestätigen. Ich bin irgendwann eigentlich aus einer Zeitnot heraus um 5 Uhr aufgestanden, um das zu schaffen, was ich schaffen möchte, weil ich ja auch sehr gerne schreibe. Und eine ganze Zeit lang habe ich regelmäßig geschrieben, auch so an so einem kleinen Projekt. Und um das umzusetzen, brauchte ich Zeit. Mein Tag ist aber so getaktet, dass ich diese Zeit meistens nicht finde, um da so abzutauchen. Und ich bin einfach nachmittags oder abends, ich habe so das Gefühl, morgens wache ich auf wie mit einem vollen Tank. Also einmal ist die Skala bis oben voll und dann nimmt das so im Laufe des Tages ab. Und wenn ich in diesem Zustand der vollen Skala, also der absolut Bing, hier bin ich, ich stehe auf, ich mache noch gar nichts. Im Winter, ich habe immer eine Decke hier liegen, einen kuscheligen Pullover, dicke Wollsocken. Also ich stehe auf, recke und strecke mich, nehme mir was zu trinken, warmes Wasser, Zitronenwasser, was auch immer, stell mir das alles bereit. Und seitdem ich ja bei dir, Anke, war, bin ich ja richtig ordentlich morgens und sortiert.
Und bei mir gab es aber sicher kein warmes Wasser mit Zitrone. Das habe ich einmal in meinem Leben versucht.
Aber es war ja auch total warm, als wir bei dir waren.
Richtig. Ne? Also du trinkst warmes Wasser nur, wenn es kalt ist. Okay.
Gut. Im Sommer trinke ich dann Zimmertemperatur, aber immer gerne mit Zitrone. Auch gerne nicht ein frisch gepresster Zitrone. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es alles vorbereitet. Und ich stehe auf, wickel mich in eine Decke, strecke und recke mich und dann setze ich mich sofort an den Schreibtisch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also da ist noch nichts mit Morgenhygiene, sondern ich gehe quasi aus dem Bett an den Schreibtisch. Die ganze Vorbereitung meines äußeren Selbst für den Tag folgt dann danach. Und dann sitze ich von 5 bis, ich schaffe meistens 6:30, 7, weil dann die Familie wach ist und ich mich einfach total gerne darum kümmere, meine Kinder, die noch da sind, in die Schule oder ins Studium zu begleiten morgens, habe ich diese anderthalb Stunden. Und diese anderthalb Stunden, also das ist wirklich ein totaler Gamechanger. An diesen Tagen schaffe ich richtig, richtig viel. Woran liegt das? Was meinst du? Also okay, Tank ist gefüllt, ich bin total fit. Aber hast du Ideen, woran das noch liegen könnte?
Du, woran im Allgemeinen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie es bei mir funktioniert und dass ich vor, wann war denn das, vielleicht vor einem halben Jahr, aber ich stehe um 5 Uhr jetzt auf, also seit mindestens seit 10 Jahren schon ganz früh auf. Ich habe dann zufällig entdeckt, dass es ein Buch gibt, das der 5-Uhr-Club heißt. Als ich das dann gelesen habe, gelesen habe ich es gar nicht, ich habe es im Auto gehört, da dachte ich mir so, wow, da gibt es ein Buch dazu, das war mir nicht klar. Und dann gibt es wirklich einen Club der Menschen, so die super erfolgreichen sagen, man muss eben ganz früh aufstehen, dann gibt es da so diese Regel 20-20-20, ich glaube 20 Minuten Sport, 20 Minuten Bildung, und also irgendwas lesen und 20 Minuten so ein Tagebuch führen. Das mache ich alles nicht. Also ich halte mich überhaupt nicht an das Buch. Bei mir weiß ich, das kommt, es ist diese, was ich morgens um 5 mache, kommt ganz darauf an, wo ich hin muss. Wenn ich irgendwo hinfahren muss, dann stehe ich um 5 auf, gehe in die Dusche, trinke einen Kaffee, schmink mich, ziehe mich an und fahre los. Dann bin ich ja 3 Stunden, meistens 2-3 Stunden im Auto unterwegs. Da höre ich dann Hörbücher. Wenn ich nicht irgendwohin, wenn ich nach München fahre, ich wohne dann jetzt nicht mehr direkt in München, ich habe einen Arbeitsweg, also ins Lernmeer, das sind 80 Kilometer, ich fahre genau eine Stunde, da fahre ich dann so los, dass ich spätestens um 7 Uhr in München bin und dann habe ich auch da nochmal eine gute Stunde Zeit, bis die ersten Menschen kommen. Das ist eine sehr, sehr produktive Zeit, da mache ich halt, was man halt so macht, so Kaffee machen, Kaffee kochen für die Leute, lüften, je nachdem, und bereite mich da auf den Tag vor. Wenn ich gar nicht aus dem Haus muss, dann mache ich das ähnlich wie du. Dann setze ich mich meistens gleich an den Schreibtisch, aber auch jahreszeitabhängig. Ich habe ja 2 Hunde und für mich sind die aller schönsten Zeiten, wenn es im Sommer, wenn es morgens ganz früh hell wird, dann gehe ich als allererstes eine Runde mit den Hunden durch den Wald. Danach dusche ich und dann sitze ich ja meistens schon um 6:30 dann geduscht und geschniegelt am Schreibtisch und arbeite. Und für mich ist es eine energetische Geschichte. Ich weiß nicht, ob morgens früh irgendwie besonders produktive Energien sind. Ich bin einfach dann so wach. Es geht mir, gehen mir die Dinge so leicht von der Hand. Aktuell schreibe ich wieder. Ich kann es zum Beispiel nicht wie du jetzt aufwachen und losschreiben. Kann ich gar nicht. Ich muss dann erst duschen und spazieren gehen. Jetzt wird es ja ein bisschen wieder später hell. Das heißt, vor 7 kann ich jetzt gar nicht in den Wald, weil das da noch zu dunkel ist und da sind noch zu viele Rehe unterwegs. Und ab 7 sind die praktisch, verstecken die sich schon wieder. Da merke ich dann praktisch, dass ich später anfange mit allem und dann in den ganz frühen Stunden von 5 bis 7 mache ich dann eher so Haushaltssachen, Dinge, E-Mails beantworten, also den Alltagspflichten, sag ich jetzt mal.
Ich denke, das ist sicherlich auch abhängig von dem, was für Aufgaben so den Tag über noch auf einen warten. Ich glaube, ich würde es tatsächlich auch anders machen. Also vielleicht schon irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde eine Sache fokussiert machen und dann meinetwegen duschen, mit dem Hund rausgehen, hin und her oder sich ein bisschen, also Sport will ich jetzt nicht zu krass sagen, aber zumindest sich mal recken, strecken, irgendwo aufhängen und dann wieder an den Schreibtisch gehen. Bei mir ist es halt so, dass ich habe nur ein schmales Zeitfenster morgens, weil ja irgendwann auch die Kinder vor der Tür stehen und dann ist das halt nicht drin. Und deswegen das Frühe, du sagtest ja gerade, dass es energetisch, ob es eine energetische Geschichte ist, ich weiß es nicht. Ich möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich kann nur sagen, wie es zumindest energetisch hier im Haus ist. Wenn ich so früh aufstehe, auch am Wochenende, wir haben ja heute Sonntag und ich sitze auch seit 5 Uhr hier. Heute habe ich ja viel mehr Zeit noch, weil die ganze Familie ja später aufsteht. Aber ich habe energetisch betrachtet so was ganz Freies morgens um 5. Da ist keiner in meinem Feld. Mhm. Sobald alle aufstehen, ne, die ersten stehen dann auf und so, dann merke ich, wie andere Energien einfach nochmal so in mein Feld kommen. Und damit kann ich gar nicht mehr so fokussiert sein, wie ich es vorher war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Welt schläft ja auch, also zu die meisten, vielleicht nicht mehr um 5 Uhr, vielleicht könnten wir auch um 3 Uhr aufstehen oder so. In den Wechseljahren ist sowas ja durchaus möglich, kann man die Zeit produktiv nutzen. Aber also dann ist einfach auch noch nicht so viel los, weil viele Menschen und viele Gedanken und viele Energien einfach auch noch nicht unterwegs sind.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch, als ich in München gelebt habe, da habe ich diese ganz frühen Stunden besonders genossen, weil da ist es einfach still. Wo ich jetzt wohne, ist es immer still. Es ist sehr schön. Ja. Ich mag es ja so gern still. Ja. Gestern Nacht, das können wir ja erzählen, haben wir Sprachnachrichten gegenseitig hinterlassen und da hat der Kauz gerufen und ich finde, der ist so schön, solche Naturgeräusche hat.
Ja, das hat schon was Magisches, das stimmt. Ich bin ja in der Nähe des Flughafens. Ja. Ich habe die Geräusche des A380. Ist nicht ganz so naturbelassen. Ja. Aber zumindest nicht grade, nachts.
Ja, mir fallen zwei Leute ein, die würden alles drum geben, wenn ihnen der A380 direkt über dem Kopf liegt.
Ah, ich gehöre nicht dazu. Ich eingeladen, ich würde sich in meinen Garten zu legen.
Genau, wir tauschen.
Ja, die können sich, Liegestuhl, richtig dick eingemummelt wie im Skiurlaub mit einer Decke und Wärmflasche. Ich serviere ihnen ständig warme Getränke und sie können immer Flugzeuge gucken. Ja, ich setze mich aber rein mit meinen 10 cm dicken Panzerglas-Top-Isolierungsfenstern, die ich habe und höre einfach gar nichts.
Okay, und ich bleibe hier und höre den Kauz.
Und ich komme zu dir, genau.
Ja, genau, komm zu mir. Ich erinnere mich an die Zeiten, als ich noch in München gelebt habe. Das war ja richtig Stadtmitte München 30 Jahre lang. Da war diese Zeit morgens um 5 noch viel wertvoller, weil da ist es im Sommer, das ist der Moment, wo es, glaube ich, am kühlsten ist, wo man da mal die Fenster aufmachen kann, wo wenig auf der Straße los ist, wo es einfach still und ruhig ist. Und dann wird die Stadt so langsam wach. Das hat auch was sehr, sehr Besonderes, wenn so eine Stadt wach wird. Und ich brauche diese Zeit einfach, ich kann da gut klar denken. Und wenn es dann die ganze Zeit wuselt, dann ist es natürlich schwerer.
Die Stadt wird wach. Und wenn ich mir das jetzt mal so bildlich vorstelle, wenn du nachts auf einer Autobahn bist, da ist ja auch überhaupt nichts los. Und dann hast du so richtig freie Fahrt und mach das mal in einer Rush-Hour. Da kommst du nicht so gut durch. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, auch für unsere Gedanken, so, dass die einfach viel, viel freier und ungestörter sein können. Also das ist jetzt nur so eine Interpretation von mir, aber das fühlt sich schon sehr stimmig an.
Das ist ein ganz schön.
Ich empfinde es halt morgens um 5 auch tatsächlich so kraftvoll. Also wenn ich es schaffe, morgens um 5 aufzustehen und ich habe da nicht immer Lust zu, ich muss aber sagen, ich stelle mir nie einen Wecker. Ich habe nie einen Wecker. Ich wache immer um kurz vor 5 auf, das ist schon, auch wenn ich mal nachts um 3 irgendwie aufstehen muss, weil ich ein Flugzeug kriegen muss oder eine Bahn, ich wache eigentlich immer 5 Minuten vor dem eigentlichen Weckerklingeln auf. Würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn ich wirklich einen Flug oder so habe, aber ich stehe morgens nicht mit Wecker auf und manchmal habe ich gar keine Lust und mag mich gerne nochmal umdrehen, oh, es ist so warm und kuschelig im Bett. Wenn ich das dann aber mache, dass ich aufstehe, der ganze Tag, ich habe mindestens 30% mehr Energie für jede einzelne Tätigkeit, die ich tue.
Ja.
Auch vielleicht noch mehr.
Ja, so ähnlich. Kann ich bestätigen. Ich hatte ja jetzt seminarfreie Zeit, die ist jetzt vorbei. Da war ich natürlich manchmal, dachte ich mir, ach nö, ich muss ja nirgends hin, ich bleibe jetzt einfach liegen und lese noch oder guck noch. Da habe ich das Gefühl, mir fehlt ganz, ganz viel Zeit und ich kriege einfach dann wesentlich weniger auf die Reihe, als wenn ich aufstehe. Zum Thema Wecker stellen, ich überlege jetzt gerade. Ja, ich stelle mir den Wecker, wenn ich weiß, ich muss irgendwo pünktlich sein, wach aber auch vor dem Wecker auf. Ich weiß gar nicht, welchen Weckerklingelton ich habe, fällt mir gerade ein.
Du weißt ja auch gar nicht, was du überhaupt für einen Klingelton hast, außer wenn dein Mann anruft.
Nee, der kriegt mich auch nicht. Also ich habe das Handy, wenn ich weiß, dass ich einen Anruf erwarte, dann lege ich das Handy so, dass es halt hell wird, wenn was passiert am Handy. Ansonsten ist mein Handy ja nie an, nie. Aber ich schlafe neben ihm.
Und dann ist es ja trotzdem an.
Ja, also an ist es schon, aber es ist nie laut. Also ich weiß wirklich nicht, welchen Klingelton ich habe. Beim Wecker weiß ich es auch nicht. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube gar nicht, dass es nur die Aufgaben sind, die dann im Prinzip nicht erledigt sind. Ich merke, ich krieg weniger auf die Reihe, wenn ich zum Beispiel erst um 7 aufstehe. Dann denke ich mir so, okay, dann gehe ich dann mit den Hunden weg und gehe dann. Und dann, bis ich so richtig mit meiner Arbeit beginne, ist es dann manchmal schon 9:10 und da ist für mich schon wieder ganz viel Tag vorbei. Man muss aber fairnesshalber dazu sagen, ich gehe auch nicht allzu spät schlafen. Das war natürlich auch anders. Also in der Zeit, in der ich nachts gearbeitet habe, da bin ich ja morgens um 5 regelmäßig erst heimgekommen. Dann habe ich sogar weniger Schlaf gehabt als jetzt. Und ich habe so die Abmachung mit mir, die halte ich nicht immer ein, dass ich ab 20 Uhr nichts mehr mache, nicht mehr telefoniere, keine E-Mail mehr beantworte und nichts mehr schreibe oder in Anführungszeichen arbeite, dass ich dann eben was lese. Ich gucke nicht allzu viel Fernsehen, gelegentlich mal Netflix. So die Netflix-Narkose, die finde ich schon toll. So eine Serie, mehrere Staffeln am Stück gucken. Das ist immer so der, ja. Ich bin nicht oft krank, aber wenn ich krank bin, nutze ich es total aus. Dann pfeife ich mir Netflix rein. So ja, im Alltag.
Gut ist.
Ja, toll. Ja, Outlander. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln das Ding hat, aber ich habe sie alle gesehen. Ich gucke nie was doppelt. Ist es vielleicht, aber es gibt ja auch genügend, was man schauen kann. Und so rum Gammeltag. Hast du so Gammeltage? Machst du sowas?
Oh, ich liebe sie. Ich liebe sie. Merke aber, dass ich dann schon auch viel tue, weil viele meiner Tätigkeiten, die ich jeden Tag verrichte, mir einfach auch große Freude machen.
Ja.
Also zum Beispiel viele Dinge, die wir gemeinsam machen, viele Projekte, die wir gemeinsam machen, empfinde ich nicht unbedingt als Arbeit, sondern mache es einfach total gerne. Und dann kann ich auch an so einem Gammeltag gammelig im Bett rumliegen mit dem Laptop auf dem Schoß und halt Sachen machen. Was ich aber total liebe, ist also einfach mal in den Tag hinein zu leben und mal so gucken, was bringt denn der Tag? Und da bieten sich natürlich Sonntage an, dann ist auch die Familie da und da lasse ich mich gerne mitreißen mit dem, was einfach kommt. Also wer ist unten, welche Gespräche mag ich führen, welche Idee haben diese Menschen, was machen die, mag ich mich irgendwo anschließen, ist vielleicht irgendein Fest in der Nähe, wo man spontan hingeht. Also solche Tage liebe ich auch, sie sind allerdings sehr selten in meinem Leben.
Weil du einfach zu viel Arbeit hast im Alltag?
Weil ich viele Dinge tatsächlich erledigen möchte, teilweise auch muss und mir einfach Zeit fehlt. Und das ist auch wieder diese Sache mit dem 5 Uhr aufstehen. Es macht einen ganz großen Unterschied. Ich habe einige Projekte, die mir sehr wichtig sind. Und der Erfolg dieser Projekte hängt maßgeblich davon ab, ob ich wirklich mich so disziplinieren kann, dass ich mich um 5 Uhr direkt an den Schreibtisch setze. Es ist unglaublich, wie viel anders das ist. Ich habe heute Morgen schon Dinge getan. Also es ist auch so ein Anstoß. Ich mache dann eine Stunde lang etwas ganz intensiv für dieses Projekt. Ich habe dann aber im Laufe des Tages immer wieder Impulse, die genau diese Tätigkeit auch betreffen. Ich notiere mir das dann kurz, ich habe dann hier und da, lese ich vielleicht was, dann kommt da nochmal ein Spruch oder ein Zitat, was ich mir notiere. Ich bleibe den Tag über verbunden damit. Tue ich das nicht, habe ich gar nicht die Connection zu diesem Projekt. Und damit ist dann auch der Erfolg entweder da oder nicht da. Und ich habe gemerkt, stehe ich nicht um 5 Uhr auf, mache ich nicht diese 3-4 Tätigkeiten für dieses Projekt, dann ist es nach hinten raus, entscheidet es, ob es erfolgreich wird oder nicht erfolgreich.
Das finde ich total spannend. Mhm. Was glaubst du, woran das liegt?
Weil ich im Laufe des Tages mich so viel ablenken lasse von anderen Dingen, dass ich es nicht so intensiv mache. Ich meine, okay, man könnte ja jetzt sagen, das sind 1,5 Stunden. Mein Gott, die kann ich doch auch um 4 Uhr mich hinsetzen und bis 5:30 machen. Wozu um 5 Uhr aufstehen? Ich bringe aber diese Konzentration und diesen wirklichen Fokus und diese gebündelte Gedankenkraft nur am Morgen auf. Also es ist ja eine ganz subjektive Geschichte. Ne? Das ist ja etwas so, wo ich gemerkt habe, jetzt viele Jahre mache ich es schon so. Und ich habe ja auch so ein Buch in der Schublade, was ich ja auch nur fertig geschrieben habe, weil ich jeden Morgen um 4:30, 5 am Schreibtisch saß, bis 6:30, 7. Jeden Morgen. Ja. Den Tag über hatte ich immer wieder Ideen, Impulse für das Buch, was ich mir kurz notiert habe. Und am nächsten Morgen habe ich es dann durch meine Finger laufen lassen in mein MacBook. Und dadurch ist es fertig geworden. Ich hätte es niemals geschrieben, wenn ich nicht um 5 Uhr aufgestanden wäre.
Und es ist gut. Ich habe es gelesen.
Ja, es Buch. Ist echt.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher oder später noch ein paar andere Menschen lesen. Bin ich mir. Ich weiß es einfach.
Es ist wirklich gut. Es ist. Na, aber wenn, also es ist tatsächlich so durch diese 1,5 Stunden am Morgen entstanden.
Ja.
Und es gab auch mal Morgende, wenn ich so ein bisschen erkältet. Letzte Woche zum Beispiel ging es mir nicht so gut. Und dann habe ich auch gesagt, nein, ich forciere das jetzt nicht, weil mein Körper braucht maximale Ruhe. Und das, was ich irgendwie im Bett bleiben kann, bleibe ich im Bett. Und das habe ich auch, richtig konsequent gemacht. Und dann ging es mir auch schnell wieder besser, aber dann habe ich meine Routine auch wieder aufgenommen. Und ich bin heute schon total happy, weil ich heute Morgen schon so viel geschafft habe.
Ja, genau. So geht es mir auch. Also wenn ich merke, dass ich so rumkränkel oder wirklich mal eine Erkältung oder was habe, dann stehe ich auch nicht auf. Dann weiß ich aber auch, das hat jetzt einfach keinen Sinn. Jetzt braucht der Körper mehr Ruhe und auch mehr Schlaf. Und dann versuche ich auch da auf meinen Körper zu hören und dann nicht irgendwie von wegen, das muss aber jetzt sein. Und das durchzuziehen, das finde ich auch relativ problematisch im Umgang mit sich selbst. Ne? Wenn man dann auf Teufel komm raus, harrt es mit sich. Ich glaube, da ist es wesentlich klüger zu sagen, ich höre jetzt mal da auf das Gefühl, das mir sagt, bleib liegen. Ich bin jetzt zum Beispiel im Herbst, ich bin jetzt in extrem vielen Kitas. Da habe ich so ein bisschen Sorge, weil ich einfach in so vielen Kitas bin und so vielen Viren ausgesetzt sein werde, dass es mich erwischt. Weil das, und da werde ich jetzt mal gucken, da muss ich mal fragen. Ich habe eine Freundin, die ist Ärztin, was ich da irgendwie vielleicht so ein bisschen vorbeugen kann, dass es mich nicht kriegt. Weil das wäre im Herbst jetzt, da ist Saison, da möchte ich bitte nicht krank werden. Aber wenn ich dann wirklich, wenn ich krank werden sollte, was eben passieren kann, dann höre ich sehr darauf, dass mein Körper dann sagt, nee, 5 Uhr ist jetzt nicht. Da wäre ich aber auch nicht produktiv.
Das ist ja auch die Frage, die man sich sowieso immer bei allem stellen sollte. Ist es liebevoll, was ich tue?
Ja, genau.
Weil es ist ja egal, ob du, weiß ich nicht, zu viel von dem, zu viel von dem, zu viel von dem, kannst du auch in so eine Selbstoptimierungsschleife kommen, die dann einfach nicht mehr liebevoll ist.
Ja.
Und mit Ach und Krach morgens um 5 am Rechner zu sitzen und dann auch nicht unbedingt produktiv zu sein, weil du nicht liebevoll zu dir bist, bringt es ja nicht. Genauso wenig, wie wenn du irgendwelche total heftigen Diäten oder so machst. Es ist nur liebevoll, also es ist nur gut, wenn es liebevoll ist. Es ist völlig in Ordnung, eben in manchen Punkten über die Stränge zu schlagen. Es muss nur liebevoll sein. Ist es liebevoll? Und wenn es nicht liebevoll ist, dann hat es eine andere Thematik dahinter, die es sich lohnt anzuschauen. Und meine Produktivität hängt natürlich davon ab, ob ich liebevoll zu mir bin. Setze ich mich oder schleppe ich mich halb krank an den Schreibtisch, nur weil ich meinem Inneren so quasi meinem inneren Schweinehund trotzen will, glaube ich, dass ich eigentlich meinen inneren Schweinehund bestärke, weil ich nicht gut auf mich achte.
Das glaube ich auch. Und mir ist an dieser Stelle nochmal wichtig, 5 Uhr aufstehen ist ja nicht für jeden eine Lösung. Das ist ja für manche Menschen wahrscheinlich Folter. Nochmal, ich wusste von diesem Buch, der 5 Uhr Club, ich wusste von dem nichts bis vor einem halben Jahr. Und dieses frühe Aufstehen, das hat sich in meinem Leben mehr oder weniger ergeben. Und ich habe dann gemerkt von wegen, okay, es haben sich einfach die Zeiten verändert. Ich bin abends total müde. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich mich nicht vor 22 Uhr an den Schreibtisch gesetzt. Vorher konnte ich gar nicht klar denken. Da war, also war das natürlich klar denken, so? Aber das war damals einfach auch eine andere Lebensphase. Da habe ich auch ich habe nur nachts gelernt. Jetzt bin ich nachts dazu einfach nicht mehr in der Lage, aber morgens. Und ich überlege gerade bei dir, du bist morgens um 5 die Kreative und schreibst dann. Ich mache das nicht. Also ich habe jetzt wirklich überlegt, es war, wenn irgendwie mal eine Deadline drückt, dann bin ich jemand, der auch morgens um 5 sehr, sehr konzentriert dann schreiben kann. Meistens mache ich so in den ganz frühen Stunden das, was ich so, das, was erledigt werden muss. Ich sage immer die Pflicht, da ist die Pflicht weg. Und dann kann ich den Rest des Tages kür leben. Und ich meine, ich mache meine Tätigkeiten gerne, die meisten sehr gerne, manche hasse ich. Tabellen schreiben, finde ich was ganz Schreckliches. Also so die Dinge, die halt gemacht werden müssen, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich mache die immer ganz gleich, dass sich da nie irgendwie was stapelt, einfach super, weil ich es so ungern mache. Das ist im Prinzip die Variante, ein fauler Mensch macht die Dinge gleich. Nur die Fleißigen, die trauen sich, Dinge zu sammeln. Ich will
das
nicht.
Ist ja wie letztens hast du auch gesagt, du hattest etwas, was du machen musstest. Das waren dann irgendwie 20 Minuten, dann war es erledigt. Hättest du nicht eine kontinuierliche Vorbereitung gemacht, hätte es Tage gedauert, die Informationen alle zusammenzusuchen. Das ist ja total logisch. Und trotzdem machen wir es nicht. Also ich mache es auch nicht so, dass es mich befriedigt. Ich bin dabei, es umzustellen, aber es ist noch im Prozess. Es ist noch nicht so, dass ich sagen kann, ja, aber ich merke schon jetzt, was es mir nach hinten raus an mehr Zeit gibt, wenn ich einen kurzen Moment Zeit investiere, um mal eben diese paar Dinge einzutragen, wo ich früher immer gesagt habe, ja, das kann ich noch später machen, mache ich morgen, notiere ich mir eben vorgestern, wo ich es notiert habe, und dann ist es weg. Dann ist es einfach weg.
Ja, also da geht's, also ich glaube, das ist bei mir eine Kombination aus, auf der einen Seite bin ich einfach zu faul, um dann wirklich kistenweise Dinge zu sortieren oder irgendwie Bügelwäsche wochenlang aufzuheben, weil ich dann weiß, dann muss ich ja irgendwie Stunden bügeln und so. Ich bügel nicht ungern, aber so gern bügel ich jetzt auch nicht, dass ich damit einen Tag verbringen möchte.
Ja, das stimmt. Aber du könntest natürlich dann auch Serien gucken beim Bügeln.
Ja, aber das dauert mir dann aber zu lang, das kostet mich zu viel Zeit. Und was vielleicht noch wichtiger ist, ich kann mir selber so ein schlechtes Gewissen machen und darauf habe ich keine Lust. Und also ich habe es einfach gelernt, das habe ich wirklich gelernt, dass ich mich selber so diszipliniere, dass ich nicht den ganzen Tag dann irgendwie mit dem Gefühl rumlaufe, das habe ich nicht geschafft und das muss ich noch machen und da ist noch was und da liegt noch was. Also dieser Mental Load in Anführungszeichen, den habe ich einfach im Griff, weil ich sage, ich habe Zettel, ich habe immer so einen, an der Wand habe ich meistens so Post-its, seit neuestem habe ich so eine Klebewand, das ist so ein, man muss es nicht festbohren, ich kann nicht so gut handwerken. Und da habe ich so festgeklebt, wie so ein Whiteboard an der Wand, wo ich jetzt draufschreiben kann. Dann schreibe ich halt die Dinge drauf, die ich erledigen will oder auch muss. Und dann arbeite ich die ziemlich konsequent ab. Es geht nicht mit allem. Also manche Dinge müssen halt auch warten und brauchen Zeit. Nur die werden bei mir gestört. Also wenn ich so Kleinzeug machen muss, das stört dann das, wo ich wirklich die Energie für brauche. Also ich kann zum Beispiel, ich schreibe gerade wieder. Schreibe noch eine ganze Weile dran. Ich kann nur schreiben, wenn alles andere weg ist. Ich bin überhaupt niemand, der neben einem vollen Wäschekorb oder einer unaufgeräumten Küche oder gar einem unaufgeräumten Schreibtisch schreiben kann. dazu bin ich viel, lasse ich mich zu leicht ablenken. Also was mache ich? Ich schaffe alle Ablenkungen vorher weg. Und dadurch bleibe ich praktisch dann am Laufen. Und das ist dann die Zeit, die ich zum Beispiel heute Morgen um 5 konnte ich eben noch nicht spazieren gehen, weil es noch zu dunkel war. Und dann habe ich ein bisschen aufgeräumt, Wäsche zusammengelegt und alles gemacht, was ich machen kann, bis ich dann endlich, bis es um 7 Uhr hell genug ist, dass ich spazieren gehen kann. Aber ich habe den Rest des Tages, da ist jetzt nichts mehr.
Du hast eben gesagt, dass dieser innere Kritiker,
ja,
ne, also dass der halt, ja, das hast du jetzt noch nicht gemacht und hin und her. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine ganz zentrale Geschichte ist. Wenn ich jetzt mal mein Modell nehme, morgens um 5 hinsetzen und diese Dinge tun, die mein innerer Kritiker mir eigentlich permanent und früher sehr erfolgreich suggeriert hat, das kriegst du eh nicht hin. Zum Beispiel diese Idee, dieses Buch zu schreiben, wenn ich da viel drüber nachgedacht hätte, hätte ich es niemals geschrieben, weil mein innerer Kritiker es mit Bravour geschafft hätte. Und das sind ja Etiketten, die ich auf mir kleben habe, ne? Die ich in meinem Leben haben Menschen mich dazu gebracht, über mich zu denken, dass ich Dinge nicht kann, dass ich nicht fähig bin zu, dass ich zu sehr das sei, um das. Da bin ich wie eine, wenn man sich vorstellt, so eine Litfaßsäule. Da wird ja immer was draufgeklebt. Ich bin eine Litfaßsäule, da sind so viele Etikettierungen drauf, dass man kaum mehr sehen kann, wo fängt denn die Litfaßsäule überhaupt an? Wenn ich mir das vornehme und am frühen Morgen ohne das quasi dieser, also dieser innere Kritiker, der schläft dann auch noch. Der hat noch nicht die Möglichkeit, mir zu sehr reinzureden. Und ich nutze diese Zeit und mache einfach, ich tue einfach das, was ich mir vorgenommen habe, in einer Regelmäßigkeit, dass es so viel ist, dass man wirklich ein Ergebnis sieht. Und dieses Ergebnis würde ich nicht erreichen, wenn mein innerer Kritiker erstmal wach ist. Ich kann ihn immer besser beobachten, ich kann ihn immer besser, er hat auch einen Namen, der heißt bei mir heißt der Uwe. Also ich kann mein Uwe sehr gut beobachten und kann ihm auch sagen, was er gerade zu tun hat und was nicht. Nur manchmal ist es so, dass der immer noch versucht, mir mein Leben zu diktieren und wie ich was zu tun habe. Ja. Und diese 5-Uhr-Geschichte oder 4:30, nachmittags um 16 Uhr, kann ja für jeden sein, wie es ist. Aber mich wirklich daran zu halten, damit schicke ich ihn so sehr auf seinen Platz, dass es mir ganz viel gibt für den Rest des Tages. Ich habe auf einmal Zugriff auf Dinge, die sonst, wenn er erstmal schon morgens anfängt mit, na, sind wir doch nicht aufgestanden? Na, kriegst du eh nicht auf die Reihe. Ja. Hätte ich dir auch vorher schon sagen können. Damit habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit, meine Produktionsfenster überhaupt noch zu öffnen. Das heißt, dieses morgens um 5 aufstehen schickt ihn so sehr auf seinen Platz zurück, dass ich viel mehr Kraft habe für andere Dinge.
Ja, total spannend. Also wir alle, für die, die sich nicht ganz so gut mit inneren Themen auskennen, also wir haben sowas wie ein inneres Team und da gibt es eben den Kritiker, den Antreiber, da hat jeder ein individuelles inneres Team. Das füllen wir jetzt gar nicht aus. Für mich ist jetzt spannend, wie schaffst du es, dass der noch schläft? Woher? Also wieso schläft er überhaupt noch? Also ich überlege jetzt gerade, mein innerer Kritiker, ich habe auch so einen inneren Antreiber und so einen inneren Perfektionisten. Also da sind einige da, ja? Die sind, du kennst sie schon, du kennst einige davon.
Sehr sympathisch die sind, gewesen.
Ja, da sind auch welche dabei, die ich weniger sympathisch finde. Und also ich schaffe das nicht immer, dass die auf ihrem Posten bleiben. Und meine sind immer irgendwie, ich überlege jetzt gerade, meine sind wach. Die sind irgendwie immer wach. Was ich kann denen, also die, nehmen wir mal meinen Antreiber, der mich eben dann morgens um 5 dazu bringt, dass ich Wäsche zusammenlege. Ich höre dem zu. Ich sage, gut, dann mache ich das jetzt. Und dann, mein Lieber, Fresse halten. Zupf genau, dich, ich habe alles gemacht. Ja. Du bist jetzt leise, heute hast du hier gar nichts mehr zu sagen. Dann kommt natürlich der nächste Wirt, also wach, weiß ich nicht, der ist ja schon da, dann kommt der nächste auf die Platte und sagt, okay, jetzt hast du zwar die Wäsche zusammengelegt, aber du könntest jetzt auch Sport machen. Zudem kann ich dann sagen, nee, du gehst auch mal, ich gehe jetzt spazieren. Das ist kein Sport, aber es ist Bewegung und Bewegung reicht. Und dann habe ich aber den, der sagt, nee, man könnte auch Sport machen, ein bisschen schneller spazieren gehen, ne, ein bisschen in Schwitzen kommen. Und also dieser Dialog mit dem inneren Team, das finde ich ja wahnsinnig spannend. Also wie schaffst du es, dass Uwe schläft? Woher weißt du es? Oder wie merkst du es?
Schläft er nicht? Da muss ich jetzt wirklich mal drüber nachdenken. Nur wenn ich sofort etwas mache, gebe ich ihm nicht die Möglichkeit, laut zu werden.
Ah ja, okay.
Also ich schalte... Mag sein, dass er vielleicht auch schon wach ist, weil ich auch manchmal mit einer gewissen Unruhe oder so morgens aufwache, mir gerne. Also er spielt mir schon gerne. Wir haben doch mal hier über diese Archivarin Anna gesprochen in Podcasts Nummer 2, 3, 4, 5, keine Ahnung. Was der Uwe schon macht, der hat halt so, sagen wir jetzt nicht Videosammlung, nennen wir es Disketten oder kleinere Filme. Der hat schon die Auswahl morgens parat. Und er würde mir gerne zack, 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 zack ein paar Filme einspielen. So nach dem Motto, guck mal hier.
Ich unterbreche dich jetzt ungern, aber ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir können nicht davon ausgehen, dass Menschen jeden Podcast hören. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du mal kurz erklärst, wer die Archivarin Anna ist.
Genau.
Und die haben wir alle. Anna ist in jedem von uns. Erklär das doch mal einfach für ein paar Menschen.
Ganz kurz, genau. Ansonsten alle Podcasts natürlich gerne hören. Anna, also ich selber habe sie nicht so genannt, sondern ich habe es tatsächlich übernommen von einem mir sehr wichtigen Menschen. Und zwar geht es darum, dass wir in unserem Leben ja Dinge erlebt haben und wir aufgrund der Erfahrung, die wir mit diesen Dingen gemacht haben, ein gewisses Verhalten uns angeeignet haben, speziell in der Kindheit. Menschen haben etwas von uns erwartet und wir haben angefangen, uns so zu geben, wie diese Menschen es von uns erwarten. Und dazu gibt es immer eine Geschichte und das nenne ich dann wie so einen Film. Und Anna speichert alles ab und legt das schön irgendwo in Keller, in Regale und alles ist bestens aufgehoben. Jetzt werden wir im Laufe unseres Lebens in Situationen kommen, wo sich Anna denkt, Moment, da weiß ich was. Und schwuppdiwupp läuft sie in den Keller, holt den passenden Film und sagt, da habe ich eine Erfahrung zu, da habe ich ein Gefühl zu, da habe ich Handlungsoptionen zu. Schau mal. Und irgendwann habe ich angefangen, dass ich sage, spannender Film, ist aber schon lange her, gilt heute nicht mehr. Das war ein Prozess, ein langer Prozess. Das war jetzt nicht so, oh, mache ich nicht mehr. Aber ich habe mir halt überlegt, glaube ich das noch oder setze ich mich vielleicht auch mal mit einer Tüte Popcorn ins Foyer des Kinos und denke mir, spannender Film, muss ich aber nicht drin bleiben.
Ja, und Archivarin Anna, im Prinzip, wir haben gerade über das innere Team gesprochen, das Modell ist von Schulz von Thun, das hängt damit zusammen. Dieses ganze innere Team, dazu gehört eben auch die Archivarin, entsteht in ganz, ganz frühen Jahren. Deswegen sprechen wir hier auch immer wieder über Kindheiten. Und wir haben das letzte Mal drüber gesprochen, wenn Kinder Gewalt erfahren, weil sie nicht so sein dürfen, wie sie sind und dürfen sich nicht entfalten, dann, das ist genau diese Litfaßsäule, wo jetzt jedes Mal einer einen Zettel draufklebt, von wegen kannst du nicht, du bist zu dumm, du bist zu klein. Und das ist gleichzeitig, sind es praktisch die Filmtitel, die dann die Anna raufholt.
Genau so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe morgens auf und treffe eine Entscheidung, nämlich mich morgens hinzusetzen und die Dinge einfach zu machen, die ich gerne machen möchte und halt meinem Uwe nicht die Gelegenheit gebe, dass der mir einspielt. Tick, 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 tick. Das passiert ja alles unbewusst. Und würde er mir diese ganzen Sachen einspielen, dann mache ich das nicht, weil du bist nicht, du kannst das nicht, du bist zu klein dafür, du bist zu unbedeutend. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Schau dich doch mal an. Kein Menschen interessiert es, was du sagst. Sei mal lieber ruhig. Kinder fragt man, fragt man nicht, die haben sowieso nichts zu sagen, sei still, was wir alle erlebt haben. Das ist bei mir dann so, dass meine Mechanismen mich davon abhalten, das tatsächlich zu tun. Weil wenn ich als Kind das gemacht habe, was ich ja nicht machen sollte, habe ich eine schmerzliche Erfahrung gemacht. Und mein Gehirn möchte mich ja vor Wiederholung dieser schmerzlichen Erfahrung schützen. Dummerweise hat man nicht mit eingespeichert, dass jetzt ja in der Zwischenzeit vielleicht 45 Jahre vergangen sind und das, was ich damals erlebt habe, ich heute sicherlich nicht mehr als so schmerzlich mit meinen Kompetenzen und allem, was ich habe, empfinden würde. Mhm. Trotzdem funktionieren die Verteidigungsmechanismen so. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Buch schreiben, weil ich glaube, dass ich was zu sagen habe, kommen 50.000, sei lieber ruhig. Weil wenn du was sagst, dann könnte es wehtun. Dann mache ich es nicht. Stehe ich morgens um 5 auf, tue es einfach, ohne nachzudenken. Und tue es jeden Tag, dann ist die Aneinanderreihung des Tuns am Ende ein Ergebnis. Ja. Und dieses Ergebnis schafft dann bei mir so eine Selbstwerterhöhung, dass es viele alte Verletzungen vielleicht nicht komplett heilt, aber nicht mehr so bedeutsam macht. Und darum halte ich das für sehr wichtig für mich. Es muss jetzt nicht jeder um 5 Uhr aufstehen und irgendwelche Dinge tun. Jeder darf sein eigenes finden. Aber ein Projekt da an sich zu glauben und immer wieder was zu machen und am Ende das Ergebnis zu sehen, halte ich für sehr, sehr gut.
Ich auch. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, jeder, es geht nicht darum, dass alle Menschen um 5 Uhr aufstehen, um Himmels Willen. Das Thema, denke ich mal, das Thema inneres Team ist natürlich total spannend. Und da hat ja, es gibt den Kritiker zum Beispiel, Perfektionisten und so weiter, die Ängstlichen. Das sind so Themen, die im Prinzip, sind ja im Prinzip Themen, ne? Da wohnen ja keine Menschen in uns drin, die ganz, ganz viele Menschen haben. Und jetzt geht's eben drum, von wegen, wie kann man die denn, es geht erstmal darum, die überhaupt kennenzulernen. Und was du gemacht hast, von wegen, der hat einen Namen, der heißt Uwe. Bei mir gibt's einen, der heißt Impi. Den kennst du auch schon gut.
Ja, hallo Impi.
Und dann hätte ich noch den Perfi zu bieten. Ja, ich habe da einige. Im Prinzip geht es jetzt darum, dass man erstmal schaut von wegen, wer ist denn da so bei mir? Wer treibt mich denn an und wer treibt mich auch um? Und wer hält sich zum Beispiel auch zurück? Welche zwei vertragen sich nicht miteinander? Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Arbeit. Man könnte zu dieser Arbeit auch sagen, das ist auch eine Form von innerer Kindarbeit, weil wir haben ja auch oft noch ein inneres Kind, das eben, wie du gerade gesagt hast, von wegen, das hat jetzt gelernt, du bist nicht gut genug, das kannst du eh nicht, du hast nichts zu sagen. Wenn die Erwachsenen sprechen, sind die Kinder leise. Das ist noch nett ausgedrückt, ne? Es gibt ja noch ganz andere Aussagen Kindern gegenüber. Und dann lernen eben diese inneren Kinder, dass sie nichts zu sagen haben. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir irgendwann erwachsen werden und als Erwachsene dann uns um diese inneren Kinder und um das innere Team so kümmern, dass die ein gutes Leben in uns haben. Und ich glaube, da ist dieses 5 Uhr Aufstehen und dieses zu zeigen von wegen, schau mal Uwe, ich kann das und ich mache das und ich mache das jeden Tag, auch wenn du vielleicht nichts davon hältst. Und hier ist das fertige Buch, das ist das Ergebnis von vielen, vielen 5 Uhr Aufstehrunden.
Ja.
Und dann hat ja der Uwe, dann nimmst du dem ja im Prinzip Argumente, weil dann ist ja was da und ich glaube, darum geht's.
Weil man so immer mehr wieder zu sich findet und immer mehr das Licht, was ja irgendwann mal sehr gedimmt wurde, man dreht immer ein Stückchen mehr an dem Schalter und es wird immer, immer lichter. Und dadurch, dass mehr Licht dann auch in andere Bereiche scheint, verändern sich so viele Dinge, wo ich sagen muss, dass sich mein Leben verändert hat. Nicht ausschließlich durch das 5 Uhr Aufstehen, das will ich damit nicht sagen. Aber dieses immer mehr zu mir kommen und zu sehen, dass ich mehr bin als die Summe dessen, was Menschen über mich mal gedacht haben oder mir suggeriert haben, wie ich so sei.
Und ich komme noch mal kurz auf das Buch zu sprechen. Im Prinzip schreibt der Autor Robin, wie heißt denn der?
Warte, ich habe es tatsächlich Robin. Hier liegen. Sharma.
Also, Sharma. Ich weiß, er heißt Sharma. Robin. Robin Sharma. Der schreibt zum Beispiel, also das ist gar nicht mal so unspannend, das Buch, das ist eine Geschichte eingebettet im Prinzip. Ich fand es ganz gut zu hören. Der schreibt zum Beispiel, dass das totale Leben verändert, wenn man das wirklich durchzieht, dieses 5 Uhr aufstehen und auch mit diesem 20-20-20, also nochmal 20 Minuten Sport, 20 Minuten Lesen, 20 Minuten Tagebuch schreiben. Er nennt es natürlich Journal. Und ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wenn jemand das macht, und zwar auch nachdem er das Buch gelesen hat, dass er allein durch diese Disziplin jeden Tag da dran zu bleiben, allein das wird ja schon ein Stück weit ein Leben verändern. Weil ich glaube schon, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie viel nicht gebacken kriegen. Und ganz, ganz oft liegt es nicht daran, dass zu wenig Zeit da ist, sondern wie man mit dieser Zeit umgeht. Und mein scheinender Moment ist, dass es möglich ist, sich mehrere Stunden am Tag selbst zu schenken, indem man Zeit anders nutzt. Und ich überlege mir gerade, was macht man denn abends zum Beispiel? Oder andersrum, wenn man jetzt sehr spät zum Beispiel aufsteht, aber abends dann nicht die Produktivität ist ein schwieriges Wort, die Dinge, die man wirklich gerne macht, es geht hier gar nicht um Optimierung, sondern wirklich Sachen, die ich gerne mache, die machen viele Menschen oft nicht, weil sie die Zeit vertun mit Fernsehgucken, Netflix gucken, Handy daddeln. Das ist ja nachgewiesen, dass das sehr, sehr, sehr unzufrieden bis hin zu depressiv macht. Mhm. Mein scheinender Moment ist, dass wir Einfluss darauf haben, wie wir unsere Zeit verbringen. Und auch, wann wir Zeit für uns haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist sogar möglich. Wie hast du das gemacht, als deine Kinder klein waren? Das interessiert mich jetzt noch, weil ich spreche natürlich jetzt aus der Perspektive heraus. Ich habe einen alten Hund, der 3-mal nachts raus muss. Also manchmal denke ich mir, das wäre mit einem kleinen Kind jetzt wahrscheinlich auch nicht viel anders. Also ich stehe momentan auf ungefähr um 12, um 2 und um 4. Und dann um 5 stehe ich dann wirklich auf.
Dadurch, dass du sicherlich im Laufe des Tages, besonders jetzt in der seminarfreien Zeit, immer mal die Möglichkeit des Auftankens hast, was ja vielleicht bei jungen Familien, da ist ja nonstop irgendetwas. Ich glaube, es kommt auch immer auf die Lebenssituation an, in der man gerade ist. Na, man muss eben gucken, was ist liebevoll. Und wenn ich kleine Kinder habe, da ist vielleicht das Allerproduktivste, das, dass ich es mir erlaube, nicht immer perfekt sein zu müssen und dass ich es schaffe, für mich Ressourcen zu aktivieren, die mich wieder in meine Ruhe bringen. Und da ist es vielleicht viel wichtiger, sich auch mal um sich zu kümmern, als irgendwelche Dinge umzusetzen. Das kommt dann vielleicht zu einer anderen Zeit wieder. Ja. Also ich glaube nicht, dass in jeder Lebensphase irgendwelche Modelle gerade da sind. Da muss man schauen. Also die Familien, die ich in der Beratung habe, da geht es immer sehr viel darum, zur Ruhe zu kommen und auch den Geist wirklich runterzufahren. Und als du gerade das gesagt hast mit deinem scheinenden Moment, habe ich gedacht, die Menschen schaffen es, und ich schließe mich da ein, immer zu glauben, dass sie Dinge nicht schaffen oder dass sie Dinge nicht durchhalten, dass sie nicht genug Selbstdisziplin haben, dass sie nicht genug dranbleiben und. Und ich stelle jetzt da mal eine These auf, dass das eigentlich ein totaler Trugschluss ist, weil wir bringen so, so viel Kraft auf, die Dinge nicht zu tun, dass das ist ja auch eine Art von, ich bleibe dran. Halt, ich zeige mir oder ich tue Dinge, damit ich von meinem Umfeld, von allem immer wieder bestätigt bekomme, dass ich nicht gut genug sei, dass ich Dinge nicht schaffe, dass ich Dinge nicht umsetze. Also bringe ich ja ein ganz großes Maß an Selbstdisziplin auf, immer wieder genau das zu tun.
Um mir die Bestätigung einfach wieder zu holen, ne? Von wegen so, das ist eine
Ich möchte davon weg, dass man sich so selbst geißelt, genau wie es zum Beispiel auch ist bei Menschen, die abnehmen wollen. Dann sagt man, Die haben ja keine Disziplin, die bleiben nicht dran. Doch, sie bleiben dran, indem sie immer zu viel essen. Das ist ja auch eine Art von Dranbleiben. Und da zeigt ja, dass man schafft es, Dinge immer wieder zu tun. Man schafft es, Dinge ganz konsequent zu tun. Sie sind aber im Moment nicht zuträglich für das, was man eigentlich möchte. Und dann nicht sich noch mehr selbst zu geißeln und zu sagen, du bist einfach zu blöd dafür, du setzt die Dinge nicht um. Man sagt, doch, ich setze sie um. Ich bin richtig konsequent. Ich meine, wie viel Konsequenz gehört dazu, ein Gewicht von 140 Kilo zu kriegen? Das ist ganz schön konsequent. Das muss man erst mal erreichen. Das ist jetzt nicht in unseren Köpfen das, was man anstrebt. Nein, weißt du, was ich meine? Ich möchte dahin zu sagen, du bist nicht verkehrt oder kannst gar Dinge nicht. Vielleicht läuft es gerade nicht in die richtige Richtung. Da können wir ein paar Dinge umstellen, aber du kannst es und du hast bewiesen, dass du es kannst und dran bleibst. Nur ein bisschen justieren wäre vielleicht ganz gut.
Das denke ich auch. Ich glaube einfach, diese Dinge immer wieder zu tun, die nicht wirklich liebevoll und zuträglich sind, da holt man sich natürlich auch immer sich selbst wieder diese Bestätigung von wegen, ja, die hatten alle recht, die hatten alle recht. Und das ist einfach nicht man geht nicht diesen eigenen Weg. Und mit dem eigenen Weg von wegen mein scheinender Moment, ich glaube eben, dass wenn uns Dinge wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, dann werden wir immer einen Weg finden, die auch umzusetzen. Und ob das dann morgens um 5 ist oder ob das nachts um 12 ist, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Man darf dann einfach mal drüber nachdenken, wenn man irgendwas nicht umsetzt, ob es denn wirklich das Ziel ist, das man hat, ob man da wirklich was umsetzen will oder ob das dann irgendwelche Vorstellungen von außen sind, von wegen, das musst du machen, weil das ist gut für dich. Wenn es mich aber nicht wirklich interessiert, dann werde ich Wege finden, es nicht zu tun.
Und es ist für ein Jahr dann auch nicht zuträglich, weil der Preis, den man dafür bezahlen müsste, es tatsächlich zu tun, erscheint uns ja zu hoch. Deswegen tun wir es nicht. Und da gucken wir ja, sollten wir oder es wäre gut hinzugucken, was ist denn an der Sache trotzdem so wichtig? Weil irgendwo ist es ja wichtig, es nicht zu tun ist. Schützt uns ja vor irgendwas anderem. Aber ich glaube, Anke, dass wir da ein ganz neues Thema gerade aufmachen. Und ich würde gerne bei diesem scheinenden Moment bleiben, dass, egal was wir machen, wir einfach wundervoll sind und wir ein ganz, ganz helles Licht in uns haben, was wir vielleicht im Moment noch ein bisschen auf dunkel gestellt haben. Aber wenn wir den Schalter gefunden haben, können wir das Licht aufdrehen. Das ist mein scheinender Moment.
Okay, und gefällt mir gut. Und mein scheinender Moment ist, dass wir viel mehr können, als wir glauben, dass wir können.
Ja.
Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.